Kennst du den schon? Treffen sich ein SPD-Politiker und ein Baptistenpastor in einer Bar. 7 Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Bastek.
Guten Abend, Markus.
Guten Abend, René.
Du, Markus, ich habe heute noch mal einen Gast mitgebracht, die Sarah Stäbler.
An unsere Theke?
Ja, an unsere Theke. Und soll ich dir was sagen? Die Sarah habe ich im Internet kennengelernt. Da guckst du, ne? Nein, hör mal.
Was ist nur los?
Bei TikTok. Sarah, guten Abend.
Hi, ihr zwei.
Guten Abend.
Danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du der Einladung gefolgt bist und hier an der Theke bei Hertha stehst. Hertha, mach doch schon mal fertig. Sarah, trinkst du eigentlich Bier oder?
Ich stille noch. Nee, Wasser.
Okay. Wasser. Wasser ist gut.
Aber oder sonst gerne Cola-Weizen. Cola-Weizen dann im Frühjahr wieder. Genau.
Cola-Weizen? Cola-Weizen. Das aber ist eine Spezialität, die kenne ich hier am Niederrhein gar nicht. Also trinkt man das bei euch in Baden-Württemberg oder hast du das mitgebracht aus Sachsen-Anhalt?
Ja, aus genau Sachsen-Anhalt, Thüringen, genau. Das ist so ein mitteldeutsches Ding.
Ach
ja,
so.
Bin ja erst seit kurzem hier, seit Corona bin ich erst in Württemberg, seit 1,5 Jahren.
Ja. Gibt es da einen Zusammenhang zwischen Corona und Württemberg?
Habe ich auch schon gefragt.
Höchst interessant, weil wie gesagt, Internet gehört dazu zu unserem Kennenlernen und wenn man deinen Namen googelt, dann kommt man recht schnell darauf, dass du am 1. April 2021 deine Fahrstelle begonnen hast in Balingen. Wo zum Teufel ist das, dieses Balingen?
Balingen, das ist eine halbe Stunde südlich von Tübingen, also gehört zur Württembergischen Landeskirche, genau. Ich habe 2020 angefangen, genau, eben vor 1,5 Jahren. Genau, und ich bin hierher gekommen, weil mein Mann in Tübingen arbeitet. Also die Landeskirche guckt ja dann immer so ein bisschen, oder setzt so einen Zirkel an, wo ist der Partner und wo kann man dann die gute Frau auf ihre erste Fahrstelle schicken. Ich bin da PDAlerin, Pfarrerin zur Dienstaushilfe, bin die rechte Hand vom Dekan. Gerne auch Schleppenträgerin genannt, aber der Dekan, der nutzt mich nicht aus. Das ist wirklich ein sehr, sehr kollegialer, sehr guter Chef. Ja. Aber dann in, so Gott will, März 23 bin ich dann bewerbungsfähig und kann mich dann so auf meine erste eigene Fahrstelle bewerben.
Die Chancen sind ja gut. Wenn ich es richtig verstehe, arbeitet ihr beide in einem Mangelberuf, oder?
Ja. Also.
So? Ist das so?
Mit beide hast du jetzt uns beide gemeint, ja?
Ja, ich meine euch beide, genau.
Ja, weil, ja.
Also so verstehe ich das immer, dass man heutzutage, wenn ich Pfarrer werden wollen würde, also ich jetzt, hätte gute Chancen, oder?
In deinem Alter nicht mehr. Doch, tatsächlich schon, ja. Nein, also es ist, ich bin ja aus dem Freikirchenkosmos und wir sind ja eine sehr kleine Freikirche mit deutschlandweit 600 Gemeinden, die alle so, ich sag mal so zwischen 20 und 500 Mitglieder haben, so um den Dreh ungefähr mit Ausreißern nach oben. Und da sind natürlich 600 Gemeinden, das ist nochmal eine ganz andere Kiste, eine ganz andere Geschichte, eine ganz andere Größe des Kosmos, ne? Aber das ist der Mangel an Theologen, die auch wirklich in Gemeindedienst gehen wollen, TheologInnen, die in den Gemeindedienst gehen wollen, ist wirklich überall zu spüren. Ich glaube, das ist in allen Kirchen zu spüren.
Und es gibt immer jetzt auch, werden eben neue Formate und neue Studiengänge überlegt, wie man auch Spätberufene schnell in den Fahrdienst kriegt. Also diese Mangelsituation schafft auch neue Möglichkeiten.
Für den René nach seiner Zeit als aktiver Politiker, ja, wäre das doch eine Option, oder nicht?
So, also, wir sind Gewählte und nicht Auserwählte, so. Genau. Aber ich habe dich unterbrochen, Sarah, du wolltest gerade...
Nee, also genau, da wird gerade in Tübingen eben überlegt, wie man da einen Studiengang verkürzt und wie man kann ja jetzt schon ehrenamtlich eben als Lektor oder Lektorin arbeiten, Prädikantenausbildung machen, genau.
Wie macht man überhaupt bei Kirchens Karriere? Das frage ich mich immer. Also in jedem normalen Betrieb gibt es ja irgendwie Möglichkeiten so, hey, ich muss besonders viele Abschlüsse machen oder... In der Politik, ich muss versuchen, besonders kluge Gesetze auf die Rampe zu schieben. Aber wie macht man bei euch in der Kirche Karriere? Oder ist das gar kein Thema für euch? Ist es wirklich zu sagen, da, wo ich jetzt hier stehe im Weinberg des Herrn, da ist gut? Ich merke schon, das sind Dimensionen, über die ihr noch nie nachgedacht habt.
Ich glaube, das ist, in den Läden, wenn ich das mal so flapsig sagen darf, in denen wir arbeiten, es ist relativ unterschiedlich. Ne? Also ich müsste, um sowas wie Karriere zu machen, muss ich ins Überregionale. Ja, so das würde nur auf Bundes- oder Landesebene irgendwie funktionieren. Aber ich sag ganz ehrlich, ich habe großen Respekt vor den KollegInnen, die diese Jobs machen, aber ich freue mich immer wieder darüber, eine durchschnittlich große Baptistengemeinde, etwas provinziell, Kleinstadtniveau zu haben und da die Basisarbeit zu machen, als irgendwie den halben Job auf der Autobahn zu verbringen und irgendwie nur um, wofür eigentlich? Ja, also ich weiß nicht, wie das bei euch gestaffelt ist mit der Kohle oder sowas, aber bei uns ist da nicht jetzt auch nicht wahnsinnige Reichtümer zu verdienen, weshalb man jetzt Karriere machen, das wäre sowieso die völlig falsche Motivation für diesen Beruf. Ja,
aber Bischöfin fände ich total cool.
Ja.
Also.
Und
Das ist blöd, so öffentlich drüber zu reden.
Ja, jetzt hier im Podcast erstmal den Hut in den Ring schmeißen.
Also später mal oder so. Nein, also ich habe ja den Beruf, bin ich jetzt schon angegangen, um an der Basis mit den Menschen einfach Gemeinschaft zu leben und Glauben zu teilen. Ich denke, je höher man steigt, und das kann man, ja, und da gibt es zumindest in der evangelischen, in den Landeskirchen, finde ich jetzt, ja, je nach Landeskirche unterschiedlich ausgeprägte Hierarchien, aber da geht es schon schneller. Und die Frage ist halt, möchte ich gerne eher so ein Verwaltungsoberpfarrer, ich bin jetzt irgendwie Personaler, oder möchte ich eher eben an der Basis arbeiten? Möchte ich eher repräsentativ arbeiten und allgemein überregional geltende Predigten halten, oder möchte ich vor Ort bei meiner Gemeinde sein? Und ich denke, da braucht man auch ein Stück weit Berufserfahrung und Weisheit. Und da fände ich es irgendwie ziemlich crazy, irgendwie als Berufsanfängerin dann gleich zu sagen, hier, ich bin jetzt Landesbischöfin, weil ich so mega tolle Ideen habe. Aber weiß gar nicht, ob die sich durchsetzen, also weil ich noch gar nicht die Basisarbeit kenne.
Ist mir sehr sympathisch, was du sagst. Ich bin jetzt Pastor seit 11 Jahren. Und das ist, ich habe immer noch sehr viel Bock auf Basisarbeit und sehr viel Bock auf mit Menschen unterwegs zu sein, weil mit jeder Sprosse, die du höher, in Anführungsstrichen höher gehst, umso mehr ist es Verwaltung und Orga umso weniger ist es mit Menschen in Kontakt zu sein, die einfach ganz normalen Menschen mit ganz normalen Lebenssorgen und Nöten und so. Und das macht mir den meisten Spaß.
Dieser Anspruch, den ihr beide ja teilt scheinbar und der euch ja auch in den Beruf getrieben hat, woher kommt der? Habt ihr als Kinder, Jugendliche auch Gemeinde tatsächlich erlebt? Oder Sarah, bist auch du, wie ich jetzt vielleicht demnächst, eher spät berufen und hast gesagt, ich habe irgendwo gelesen, beim Abi ist der Entschluss gefallen, Pfarrerin zu werden. Ist das aus der Erfahrung heraus, selber auch in der Gemeinde aktiv gewesen zu sein als Jugendliche, oder kam das unvorhergesehen?
Ja, ist ziemlich spannend. Ich komme ja eher aus einer Diaspora-Situation, also dass man vielleicht noch 10% Kirchenanhänger sind. Wir haben halt eine kleine Dorfkirche und ich bin da immer mit Mutti zum Gottesdienst halt sonntags, um meinen Vater und meinen Bruder, also wir haben einen Landwirtschaftsbetrieb, die waren halt zu Hause und haben gearbeitet und wir sind im Gottesdienst, keine Ahnung. Und dann hieß es irgendwann aus einer Notsituation, ja, hier können keine Gottesdienste mehr stattfinden, weil der Pfarrer jetzt nicht nur noch ein oder zwei Predigtstätten, sondern jetzt bald 18 hat. So, und dann gab es Weihnachten eben keinen Gottesdienst und kein Krippenspiel mehr. Und ich so mit meinen 14 Jahren, nee, das kann nicht sein. das ist so ein Schatz. Und dann habe ich von 5 bis 18 Jahre alle zusammengetrommelt und dann eben fast 10 Jahre da Krippenspiel gemacht und habe mich da ausprobiert, habe auch durch die Konfirmation mit 14 durch den Pfarrer viel Input bekommen und habe so für mich getestet, wäre das ein Weg für mich, Landwirtschaft oder Theologie? Das war immer so gleichberechtigt. Hatte da immer... habe immer hin und her überlegt, auch mal komplett abgelehnt, aber so mit 18 dann nach dem Abi, so Ostern, war es mir dann irgendwie glasklar, weil ich eine Art Berufungserlebnis hatte, also was ich so im Nachhinein so auch beschreiben würde, ja.
Magst du darüber erzählen, über das Berufungserlebnis? Oder?
Ja, also es ist, glaube ich, schwierig in Worte zu fassen. Das war in Pfingsten in Schweden. Da haben wir eine befreundete Pfarrerin, auch lutherische Kirche. Und da, also rückblickend müssen das irgendwie 3 Stunden gewesen sein, wo ich einfach in dem nach dem Gottesdienst in diesem Kirchenraum war. Und da hatte ein Vater um seine Tochter getrauert, die verunfallt war. Und wir beide saßen, wir beide standen und weinten und lachten. Und also wir haben uns überhaupt nicht verstanden, aber wir waren da vorm Altar und ja, hatten da so eine gute Stunde zusammen. Und das, wie ihr merkt, ich ringe da immer noch irgendwie um Worte, weil ich kaum dieses Erlebnis in Worte fassen kann. Aber das hat mir so eine Zusage gegeben oder mir so einen Anstoß gegeben, zu sagen, komm, probier's mal aus. Habe Lektorenausbildung gemacht und habe gesagt, okay, praktisch kriege ich es hin, habe mich da wirklich kritisch mit auseinandergesetzt und dann habe ich gesagt, okay, jetzt traue ich mir mal dieses wirklich lange, schwierige Studium zu irgendwie, aber ich fühle mich da echt reingetreten und ich will das versuchen.
Wie ist da eurer beiden Erfahrungen, diese Berufungserlebnisse, ist das eher ungewöhnlich oder geht es euren Kolleginnen und Kollegen oft so, dass es irgendwo diesen einen Moment gab, der den Ausschlag gegeben hat? Weiß nicht, Markus.
Also,
wie war es auch bei dir?
Bei mir war das
kein normaler Berufswunsch, ist Quatsch. Also kein 0815-Berufswunsch wie Bankkaufmann, Automechaniker oder Zahnarzthelferin. Jetzt bin ich mal extra in den Stereotypen geblieben, männlich-weiblich. Das ist ja schon auch nochmal, da muss es ja irgendwo einen Kick gegeben haben.
Ja, also, das ist bei jedem unterschiedlich, ja. Also ich sage immer, was immer so ein Beispiel war, also auf der einen Seite hast du Leute, die haben so diesen einen Moment, dieses eine Erlebnis, wo sie sagen, yes, und das ist jetzt der Weg, so die Stimme vom Himmel und so. Und andere Leute, die tasten sich daran und das ist ein ewig langer Prozess. Und ein Beispiel, was immer genannt wird, ist der berühmte Dietrich Bonhoeffer, der rein aus Interesse Theologie studiert hat. Ja, der wollte gar kein Pfarrer werden oder sowas. Also der hat einfach nur, den hat das Thema interessiert. Und dann hat er das studiert. Und ist dann über das Studium, ist da sowas gewachsen an Berufung. Und eine Berufung, die ihn ja so sehr am Ende angetrieben hat, auch zu tun, was er tut, dass er ja die Angebote, ins Ausland zu fliehen, abgelehnt hat, weil er gesagt hat, hier ist mein Platz. So, also wenn das mal nicht eine felsenfeste Berufung ist, ja. So. Und so ist das auch. Also, da kann man schwer Urteile fällen. So. Also ich wünsche mir schon immer, dass Leute, die in pastoralen Dienst sind, in irgendeiner Form, dass die auch irgendwie ein Berufungserlebnis haben, irgendwie, auf das sie aufbauen und zurückgreifen können. Wie auch immer das ist, ob das ein langer Prozess ist plötzlich oder was auch immer. Ja, weil ohne wird es schwer und ohne wird es irgendwann auch leer. So, und irgendwie, da geht dir schnell die Puste aus, so. Und das merkt man dann auch irgendwann. Also, die Leute merken das irgendwann, ja. Also, wenn man dann irgendwie quasi nur noch auf Floskeln zurückgreifen kann, weil man eigentlich nicht die Foundation hat, so, ja. So, und ja, ist einfach so, ja. Also, wenn man sagt, also, ich würde immer, wenn jemand sagt, ich finde das ganz, ganz interessant, das Berufsbild des Pfarrers oder Pastors gefällt mir so, das ist nett irgendwie so, ja. Oh, da würde ich immer sagen so, das ist vielleicht irgendwie nicht genug, so, ja, das ist nicht genug. So, ne, also frag weiter und geh weiter diesen Weg, von mir aus auch studier auch, aber das
glaube ich schon, dass man das irgendwie,
das soll ja auch jetzt nicht so exklusiv klingen, dass man irgendwie hier das vorweisen muss oder das irgendwie wie so ein Ausweis hat hier berufen oder sowas. Ja, also darum geht es ja überhaupt nicht. Ja. Es geht nicht darum, dass man das anderen beweist, sondern sich selber gegenüber auch so. Ja, also so würde ich das
sehen. Sarah, du nickst?
Ja, das lässt man auch nicht so raushängen. Also es war auch immer so der Kritikpunkt, weil ja dann Landeskirche auch fragt und fühlen sie sich berufen oder so. Und das ist ein Riesenwort. Und wo manche dann auch stottern irgendwie, wo ich aber sage, es gibt so viele Berufungsgeschichten in der Bibel und wie du, Markus, wie du das halt gesagt hast, das hört sich so an wie so klar, aber das heißt auch immer wieder, sich berufen zu fühlen, also dass es ein Weg ist und aber dass man eben diesen Kick braucht, weil es eben so ein ganzheitlicher Beruf ist, der dich eben 24/7 366 Tage je nach Schaltjahr nicht loslässt, so, wo du sagst, da haftest du mit deinem ganzen Sein, so, und deswegen, ja, da knippst du nicht irgendwann die Lampe aus, sondern du musst da echt Feuer auch haben, einfach für diesen langen Lebens- und Prozessweg und Glaubensweg, ja, und in die Struggle, in die du alle kommst, dann auch mit Gott überhaupt.
Und gleichzeitig brauchst du auch, musst du dich auch schützen können, und zwar nicht nur allein durch Abgrenzung oder so. Also das war für mich ein langer Lernprozess in meinem Vikariat auch zum Beispiel, ja, dass ich mir wurde beigebracht im Studium, so dann gehst du in so eine Gemeinde und dann gibt's ganz viel Anforderungen, ganz viel Ansprüche und ganz viel Erwartungen an dich und sowas, und da musst du gucken, dass du dich auch abgrenzen kannst. Und dann ging ich so mit so einem Panzer vor mir, ja, so dann dahin und habe so versucht, mich gut abzugrenzen, so, ne, und da bin ich auf der anderen Seite vom Pferd gefallen einfach, ne, weil dann wirkst du verschlossen und dann so, ne, und dann trauen die Leute sich gar nicht, dich anzurufen, weil sie könnten ja irgendwie so. Und und das hat nämlich auch was mit Berufung zu tun, weil die Ansprüche und die Erwartungen, die du erlebst, und auch durchaus auch den Stress im Alltag und sowas, wenn du dem als Pfarrer oder Pastor mit Abgrenzung begegnest, so, ist schwierig, weil dann trauen die Leute sich nicht mehr. Wenn du alles immer reinlässt und immer alles mit ins Bett nimmst und drüber träumst noch, ja, und so, dann machst du dich ja selber kaputt. Also brauchst du irgendwie so einen Mittelweg, dass du eine Offenheit signalisierst und hast für Menschen und gleichzeitig aber auch an dem Elend der anderen nicht zugrunde gehst. Ne? So gerade für SeelsorgerInnen ist das ein großes Thema. Irgendwie, wenn es anderen Menschen schlecht geht, muss das nicht heißen, dass du nicht schlafen kannst. So, ja? Weil wenn du das alles immer mitnimmst in deine Ehe, deine Familie, in deine Träume, in deinen freien Tag und alles so, das ist halt gefährlich. Und da eine Balance zu finden, das hat für mich persönlich auch was mit Berufung zu tun, weil das irgendwie bei auch mit Gott zu besprechen und da auch bei ihm abzulegen und sowas, ne, das ist eben auch was, wenn du da nur mit Strategie rangehst, ist schon fast zum Scheitern verurteilt, würde ich sagen. So.
Jetzt habe ich immer die Vorstellung, dass ihr es, wir, ich bin ja auch evangelischer Christ, also ihr aber eben als Bodenpersonal Gottes, es wesentlich einfacher habt als die Kollegen, da brauche ich ja nicht zu gendern, die Kollegen der katholischen Kirche. Weil die ja abends nach Hause gehen und da ist ja keiner, mit dem man mal eben quatschen kann. Da ist irgendwo nicht jemand, der dir mal morgens sagen kann, hör mal, zieh dir mal was anders an, da ist ein Fleck auf dem Hemd. Oder also diese Feedback-Möglichkeit ist gar nicht so da. Ihr seid beide verheiratet, ihr habt beide, haben wir gerade schon mal kurz erwähnt, glaube ich, auch zwei Kinder. Und inwiefern, Sarah, erdet das nochmal, gar nicht so ein Abgleich jetzt zu den katholischen Kollegen, aber inwieweit erdet dich das auch nochmal für so eine tägliche Arbeit? Weil Markus ja gerade sagte, das steckt in den Klamotten und ich darf es nicht zu sehr ranlassen. Dein Mann, deine Kinder, wie sehr erden die dich in deinem Job?
Ja, ungemein. Also seit ich Mama bin, ist ja der Tagesablauf ein ganz anderer. Mein Fokus liegt auch eben nicht nur auf mich oder wie ich mich einbringe in Gemeinde, sondern auch inwieweit das meine Familie beschäftigt oder was die halt für einen Rhythmus haben. Gleichzeitig ist es aber auch ein unheimlicher Schatz, aus dem man so viele Predigtideen zieht, weil da so viele Bilder einfach biblisch sind, ne? Wenn eine Mutter, wenn Gott wie eine Mutter tröstet, oder wenn ja die Welt in Wehen liegt, ja, und du hast schon zweimal Wehen und denkst dir, ja, okay, das passt langsam ganz gut. Also wenn so aus einer Theorie eine Praxis wird, wenn du hautnah solche Bilder, die du sonst nur liest, lebendig werden. Und das ist ein wahnsinniger Gewinn. Damit will ich natürlich nicht meine Kolleginnen ausschließen, die jetzt keine Familie haben, weil nicht nur auf katholischer Seite, sondern auch gerade im evangelischen Bereich gibt es viele, die sich dafür entscheiden, eben zu sagen, ich diene allein Gott und lasse mich da nicht ablenken. Und das ist ein genauso unschätzbarer Gewinn für die Gemeinde, zu sagen, der oder diejenige gibt sich dem da komplett hin und schließt da Freundschaften. Und das ist dann eben Familie. Genau. Aber das stimmt schon. Also jetzt durch die Krankheiten, boah, also das geht gerade rum wie Schmidts Katze, da merkst du wieder, ui, bist auch nur ein Mensch und bist genau wie jeder andere Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin auch mal krank und musst dich krank melden und musst Sachen absagen und bist dann froh, wenn du KollegInnen hast, die dir aushelfen.
Mhm. Ja. Und du bist ja, wir haben vorhin über Beruf und Berufung gesprochen. Du bist ja quasi berufen auch, deinen Glauben ins Internet rauszutragen. Und hatten wir gerade schon mal das Thema. Da bist du unterwegs als Sarah Dreiklang, also Sarah Ziffer Dreiklang. Wie kommst du auf den Titel?
Erstmal hieß ich Sarah klingt gut. So ein bisschen. Okay. Ja, klingt gut, weil ich gemerkt habe, irgendwie bei Social Media zwischen Pfarrerin und Pfarrer fehlt noch irgendwie so christliches Liedgut. Und dann habe ich da so ein bisschen immer mal in den Storys ein paar Lieder eingesungen und auch gerade so für christliche Erziehung, weil ich sage, ohne große Instrumente einfach a cappella immer mal raus singen vor den Kindern in der Partnerschaft. Uns geht da ganz viel tröstendes Liedgut verloren, finde ich. Gerade jetzt auch in der Corona-Zeit, wo man eben nicht mehr zusammen singen konnte oder zwischenzeitlich dann wieder, aber jetzt ist es ja auch schon wieder zurückgefahren, um da Mut zu machen. Dreiklang entstand dann in Gespräch mit einem perfekten Pastor, der heißt jetzt Pastor Foslo, der dann gesagt hat, hier, überleg dir das nochmal ein bisschen. Und der Dreiklang ist so für mich Pfarrerin, Mama und Frau zu sein. Das ist irgendwie so der Dreiklang, zwischen dem ich da auch immer so struggle, welchem ich jetzt mehr Gewicht zuwende, worauf ich mich konzentriere und wie viel Platz der in meinem Leben gerade einnimmt. Und aber dass das so in einen Klang mündet, der mehrstimmig ist. Ja.
Steht das in der
Vermutlich hat, Entschuldigung, vermutlich hat die Frau die schwächste Lobby, wa? In dem Dreiklang.
Das hast du jetzt schon rausgehört, ja.
Nee, das, davon gehe ich aus, weil hinter der Pfarrerin stecken viele Erwartungen und hinter der Mama stecken auch viele Erwartungen, die andere an dich richten. Und das Frausein, da steckt wahrscheinlich die Erwartung von dir selber auch an dich, wie du das ausleben möchtest. Und da kann ich mir vorstellen, dass das immer am wenigsten Macht hat, diese Erwartung. leider, weil es wahrscheinlich sehr wichtig ist.
Ja, durch das Medium ja schon eher gut bedient, weil ich mich da auch als Frau sehe.
Ja.
Weil ich ja da auch versuche, eben die Kinder zu schützen und nicht mit reinzunehmen oder meinen Mann oder Familie. Also da bin ich dann doch die Frau, die da vor der Linse ist, ja.
Ja.
War das denn Teil deiner Stellenbeschreibung? Also liebe Frau Stäbler, wenn Sie hier beginnen, dann ich kann das leider das Schwäbische nicht so schön nachmachen. Oder das war das mit drin oder hast du gesagt, ich fasse das so auf und gerade, ja vielleicht während Corona packe ich das an? War Corona da auch ein bisschen Katalysator?
Total. Also Instagram habe ich vorher noch, ja, wann habe ich das erste Mal von gehört? 2017, weil Predigerseminar Wittenberg und dort waren so gesagt alle Ostkirchen zusammen, also alle evangelischen Kirchen Ostdeutschlands, also die Berliner, Anhaltiner, die Sachsen und wir Mitteldeutschen, Thüringen, Sachsen. Und in dem Kurs war ich zufällig mit Theresa Brückner, kennt ihr unter Theresa Liebt. Und die hatte damals, glaube ich, 2000 Follower und hat dann so echt so erstritten und hat gesagt, der digitale Raum ist auch der Raum, den Gott meint, geht hinaus in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Und da sind die jungen Leute und da holst du die ab und da sind sie. Und ich dachte mir, na, okay. Hab dann die Sache so ein bisschen beiseite geschoben und dann, als ich aber eben März 2020 umzog, 500 Kilometer von der Heimat weg, niemanden hier kennenlernen konnte, Corona-mäßig wirklich gestrandet bin gefühlt, war Insta ja so meine Insel und mein Flugzeug eigentlich so wieder in die Welt irgendwie zu sagen, hey, was ist denn das hier überhaupt? Das will ich jetzt mal erkunden und habe da so ein halbes Jahr rumgestöbert und geguckt, wer da ist, was die so machen und was vielleicht fehlt und wo ich reinpassen könnte. Ja.
Das finde ich total cool, weil du aus einem eigenen Bedürfnis quasi heraus da angefangen hast und nicht aus so einem Sendungsbewusstsein von wegen, heutzutage muss man aber als Pfarrerin auch und so, ne? So, das wirkt schnell dann aufgesetzt und sowas, ne? Weil als der René kam und sagte, ich habe eine Pfarrerin entdeckt, die macht TikTok, habe ich auch gedacht, so, boah, TikTok, ey, das ist so, also bis Snapchat
bin
ich
ja noch. TikTok.
Bis Snapchat bin ich noch ein bisschen mitgekommen, so, ne? Aber TikTok ist so eine Welt, die mir völlig, völlig, völlig fremd ist. Ich werde auch bald 40, aber muss ich so meine Entschuldigung dazu sagen, aber.
Das ist so.
Ne? Und wenn ich jetzt zu TikTok gehen würde und da das machen würde, so, dann würde ich das wahrscheinlich aus dem falschen Sendungsbewusstsein heraus machen, weil da sind Leute und die muss ich erreichen. Und deswegen finde ich das total cool, dass du das sagst. Das ist dein Bedürfnis war und deine kleine Rettungsinsel und dein Flugzeug so. Und dann ist es was viel Natürlicheres und viel Echteres, finde ich.
Also TikTok mache ich auch erst seit 2 Monaten. Das ist so nachgeploppt, weil das so von den Reels her auf Insta geklappt, also so angenommen war.
Ja.
Und dann dachte ich mir, mal gucken, was das für eine Plattform ist. Also,
ja. Und was ist es für eine Plattform?
Ja, es sind andere visuelle Ansprüche und auch andere, also es ist sehr männerlastig irgendwie unterwegs. Ich finde es ein bisschen schwierig. Ach, ja, muss ich sagen. Okay. Ja,
also das war immer meine Vermutung, ganz ehrlich, vom Content. Was mir jetzt aufgefallen ist in letzter Zeit, aber das mag dann der Algorithmus sein, weil ich zum Beispiel deine Auftritte dann immer like und dass mir tatsächlich auch noch mehr Fahrerinnen und Fahrer angezeigt werden. Also du bist nicht alleine, das weißt du ja wahrscheinlich auch schon längst. Und ist das jetzt ein Trend, ob jetzt gewollt oder getrieben dahin, aber ist das ein Trend, dass mehr Geistliche diese Plattform nutzen? Hast du da ein Gefühl? Trend?
Also ich denke, man hat sich untereinander ausgetauscht und hat gemerkt, da findet wirklich Begegnung statt. Dieses theoretische, ja, probiert's mal aus und aber auch jetzt die Zeit gehabt zu haben, diese Erfahrung machen zu dürfen, zu sagen, okay, ich erstelle da jetzt einen Account. Es gibt Pionierinnen, die da jetzt schon Erfahrung haben und dann wirklich in die Konvente gegangen sind, zum Beispiel Theresa. Die wurde wirklich von Pfarrkonventen eingeladen und haben gesagt, hier, erzähl uns mal davon. Oder auch Jörg Nieser, was ist der Mensch? Also alle, die so beim Yid-Netzwerk sind, auch Nicolai Opifanti, mein direkter Kollege, die haben das rausgetragen in die Welten und jetzt durch Corona waren sicherlich ein paar Puffer da und haben gesagt, ja, okay, da gucke ich auch mal rein. Und das ist so toll, was es da für inspirierende und wortgewandte und geistreiche und ja, überhaupt, was das für ein Markt der Möglichkeiten geworden ist. Also wie so ein Kirchentag, bloß 365 Tage, wo du die Leute anschreiben kannst und sagst, hey, cool, das hat bei dir vor Ort geklappt, bei uns nicht, kannst du knicken, aber schön, dass du irgendwie die Idee teilst. Und so ein großes Kollegium zu haben, das inspiriert, also das pusht mich total, ja.
Ich merke, das war das unheimlich viel Content, auch bei Instagram, die Stories, also jeden Morgen, da kann ich ja da, meine Güte, ne, ganz, ganz viel, also jeden gut, ich glaube, jeden Morgen hast du das drin, die Kirche. Ja. Ne? Gibt es da sonst Konstanten, wo du sagst, also das sind so Evergreens, die bringe ich immer?
Ja, also wie gesagt, die Kirche mit einer Musik dazu und ja, dass ich einfach einen guten Morgen und einen gesegneten Tag wünsche. Der zweite Slide ist meistens das Gebet von evangelisch.de, weil die das sehr, sehr, sehr schön vorbereiten und aufbereiten. Dann hat man das bei mir halt gleich auf einen Blick. Das dritte ist meistens Christina Brudereck. Die hat oft gute Ideen zum auch visuell umgesetzt zur Tageslosung. Und dann kommt so ein bisschen mein Spittel irgendwie, was mir über den Weg gelaufen ist, was ich vielleicht denke zu teilen. Also ich teile natürlich nicht alles, weil ich das manchmal dann auch selber langweilig finde bei anderen, aber wenn ich irgendwas Schönes sehe und denke mir, ach, das könnte auch jemand interessieren. Und am Schluss eben Abendgebet. Also der Rahmen ist wirklich Guten Morgen, Morgengebet und Abendgebet und was dazwischen ist.
Und dann hast du immer wieder, finde ich, sehr coole, aufwendige, selbstgemachte Videos auch dabei. Wie kommt es zu denen? Also von der Idee her bis zur Umsetzung. Weil ich stelle mir das, ich meine, so ein bisschen versuche ich das ja auch als Politiker mal, so ein Video online zu stellen, solche Geschichten. Das ist mordsaufwendig, liebe Leute. Das sieht total einfach aus am Ende, wenn es gut gemacht ist, aber da ist viel, viel Arbeit drin. Wie gehst du daran? Ich brauche noch Tipps.
Ja.
Bald Wahlkampf, weißt du? 15. Mai. Ja, 21, Landtagswahl. Nicht vergessen, liebe Leute da draußen.
Ich wollte gerade fragen, ja. Ich habe 2 Posts auch im Feed dazu. Das ist aber auch eher so autodidaktisch jetzt gewesen. Ich habe nicht so viel Zeit, weil mein Baby schläft 2 Stunden und in den 2 Stunden muss das Ding abgedreht sein.
Am Tag?
Am Tag, ja, genau. Also eine Mittagspause. Also ich denke
mal. Ich dachte jetzt insgesamt so an einem Tag.
Nee, das reift schon manchmal ein paar Tage. Also abends gucke ich manchmal so halbe Stunde mir so die aktuell viralen Reels an, so, weil man irgendwie, wenn man da durchswipet, dann irgendwie schon sieht, was funktioniert. Ja? Und ich finde es ganz spannend zu sehen, dass die Musik sehr wichtig ist. Und wenn mir auf die Musik dann irgendwie eine witzige christliche oder Alltagsanekdote einfällt, dann speichere ich die mir ab. Und wenn du die abgespeichert hast, kannst du ja immer wieder auch die Vorschlagvideos anschauen. Also manchmal habe ich auch selber eine Idee, aber dafür fehlt mir oft die Zeit. Ich nehme schon Ideenvorlagen und wandle die aber in christlichen Kontexte um. Und dann überlege ich mir natürlich, nach welchem Hintergrund ist das gut beleuchtet? Sieht man sonst nichts Privates, Persönliches? Ist es scharf? Das sind so ganz kleine technische Sachen. Und dann probiere ich es immer wieder aus und sehe natürlich, wie es vor der Kamera wirkt. Und dann mache ich vielleicht 20, 30, 50 Aufnahmen, je nachdem, wie glücklich oder unglücklich ich bin. Und dann speichere ich den Entwurf und dann lasse ich ihn nochmal liegen und gucke mir später nochmal an, wo ich mir denke, schäme ich mich in 20 Jahren dafür. Und
das Internet ja nie vergisst.
Richtig, genau. Und dann lasse ich es entweder liegen oder lösche es und dann.
Ja. Hast du richtig Equipment da, so mit einer guten Kamera und Licht oder so, oder machst du das eher mit dem Handy schnell
alles
und so?
Über die App, ganz schnell über die App.
Ach krass, okay.
Ja. Also, ich hatte jetzt eben ja so ein Google-Handy, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, gekriegt mit der Kamera. Piep, Handy.
Oder kriegen wir jetzt viel Geld für? Oder kriegen wir viel Geld für?
Ich werde das prüfen.
Und ein Ringlicht und so eine Hand. Aber eigentlich, ich brauche halt das Ringlicht als Ständer, weil mich ja keiner filmt und ich das alles alleine mache. Aber sonst kann ich dir nichts sagen. Also ach so, manche machen es eben noch zu einer bestimmten Uhrzeit. Das mache ich meistens nicht. Ich bin so ungeduldig, ich haue dann einfach raus und denke mir, Mist, ich hätte es 18 Uhr machen müssen, weil da die meisten Leute online sind. Aber dann denke ich mir, ach, wenn es gut ist. Die Reels werden meistens dann nach 1-2 Wochen nochmal vom Algorithmus richtig reingeprescht und dann passiert was oder nicht.
Und wie sind so die Rückmeldungen? Sind die dann überhaupt auch aus deiner Gemeinde oder wahrscheinlich bundesweit, oder?
Bundesweit, weil ich habe keine eigene Gemeinde. Das ist so ein bisschen dieses Springer-Dasein. Ich bin so Lückenfüllerin, wo es geht, werde ich gebraucht. Das ist gerade so gefühlt wie so ein verlängertes Vikariat, aber ist gerade familiär auch sehr positiv. Jetzt war ich eben durch Schwangerschaft und Baby nicht so vermisst worden, aber habe dann nach Mutterschutz 25% gemacht. Genau, es ist bundesweit unterschiedlich, je nach Inhalt. Ja. Aber ich glaube, die haben schon Spaß. Also jetzt, ich habe heute noch mal eins rausgehauen. Das war ganz, hat guten Anklang gefunden, ja.
Merkst du auch, dass es mehr wird?
Mhm. Ja, also es gab halt dieses eine virale Reel, was fast 2,4 Millionen Mal angeguckt wurde. Da hatte ich dann plötzlich, habe ich mich dann verdreifacht. Als dann dieser Boom nachließ, sind natürlich auch wieder viele gegangen, weil sie natürlich gewisse Erwartungen hatten. Und dann hatte ich plötzlich auch Erwartungen an mich. Und dann dachte ich mir aber, nee, jetzt kannst du dich jetzt nicht umkrempeln. Oder ich weiß, ne? Und das war irgendwie eine schwierige Zeit so. Und jetzt merke ich aber, jetzt habe ich wieder einen festen Stand und kann damit auch umgehen, wenn dann mich ganz viele verlassen. Was war so formuliert? Das ist irgendwie ganz, ganz komisch, weil ich die ja nie wirklich kannte. Man kam gar nicht mehr hinterher. Vorher hast du alle nochmal angeschrieben, hast geguckt, wer ist denn da und hast ein bisschen geguckt, was die so für Inhalte konsumieren. Aber
ja. Also ich hab gerade unterm Tresen quasi auf meinem Handy dir auch gefolgt auf Instagram. Ich habe mehrere Instagram-Kanäle, soll ich mit dir mit allen folgen? Oh, okay.
Wieder ein Follower-Schwung, ein Follower-Rinnen-Schwung. War das schwierig für dich? So dieses einmal, also diese, sagst du über 2 Millionen, so, und dann denkst du ja so, wow, und dann zu sagen, aber trotzdem verbiege ich mich nicht, um die Erwartungen dieser Leute zu erfüllen. War das für dich leicht? Das klang jetzt gerade so, ja, ich habe mich da mal eben korrigiert innerlich und gedacht, du pfeifst du drauf. War das so leicht?
Nee, eben nicht. Also es war, man ist hin und her gerissen zwischen, okay, jetzt hat man mal Glück gehabt, dass der Algorithmus einen so reingeschwemmt hat. Und dann denkt man sich, okay, jetzt haben sich das so viel angeguckt, aber so viel hat es dann auch nicht interessiert. Aber das ist auch nicht schlimm, weil ich denke mir, ja, vielleicht machen sich dann eben Leute trotzdem Gedanken darüber, weil ja eigentlich der Sinn der Sache, warum ich hier im Internet unterwegs bin, zu sagen, hey Leute, guckt auf Christus. Hey Leute, guckt, was es für eine frohe Botschaft gibt und wie viel Spaß die machen kann. Und dass es vielleicht ein Bild in deinem Kopf gibt, das ganz anders irgendwie zu Kirche und Glauben steht. Und vielleicht kannst du das mal updaten oder so. Ja, allein, dass so viele in der Zeit über mein Profil drüber sind, habe ich dann auch immer geguckt, dass in den Stories, dass ich auf Kolleginnen und Kollegen verweise, weil ich ja weiß, die müssen nicht alle mir folgen, aber vielleicht finden sie jemanden, der besser passt, für den die ansprechbarer sind für sie. Weil ich finde, so das Ziel ist wirklich zu sagen, es gibt so viele Pfarrerinnen und Pfarrer, die so einzigartig und so schön und vielfältig und bunt glauben, dass da eigentlich jeder jemanden finden kann. Ja. Und wenn ich es nicht bin, dann ist es nicht schlimm. Also.
Und woran misst du dann, ich weiß, das ist jetzt wieder typisch Politiker, aber woran misst du dann für dich persönlich deinen Erfolg? Wann fühlt es sich für dich gut an? Follower, Klicks, was ist es? Oder ist es...
Nee, Interaktion. Interaktion. Es ist nicht die Follower-Zahl, sondern wenn jemand sagt, ich kann mich dir anvertrauen. So. Wenn jemand sagt, ich stelle dir die und die Frage über den Glauben. Wenn er sagt, ich bin in den und den Nöten, kannst du mir helfen. Also wenn diese Vertrauensbasis da ist. Also das finde ich einfach am stärksten in diesem digitalen Raum zu sagen. Oder wenn jemand dann sagt, hey, ich hätte mir das nie getraut zu fragen oder ich hätte das nie meinen Pfarrer fragen oder meine Pfarrerin fragen können oder ich weiß gar nicht, ob man die Frage überhaupt stellen darf, ne? Wenn die dann so anfangen und ich so, wow, es gibt keine Frage, die nicht gestellt werden darf. Und das ist für mich eigentlich so am wertvollsten.
Und da dann auch die Qualität der Rückmeldung und gar nicht die Quantität.
Also genau, ja, das würde ich auch nicht schaffen. Also wie gesagt, ich bin ja hier nicht bezahlt auf die Stelle und das ist ja wirklich zusätzliches Gesprächsangebot, was ich biete, wo ich auch oft verweisen muss und sage, hier, schau mal in deiner Gemeinde. Es wird oft vergessen, dass wir Seelsorgenden ja 24/7 ansprechbar sind, analog wie digital. Und das immer wieder zu kommunizieren und dass sich Leute wirklich trauen, uns da anzusprechen und da wirklich die Hemmschwelle so niedrig zu setzen und zu sagen, du bist so, wie du bist, angenommen und brauchst da jetzt dich nicht zu verstellen oder irgendwelche Qualitäten mitbringen zu müssen, sondern hau raus.
Gibt es für dich einen Punkt, wo du sagen würdest, so und jetzt höre ich auf damit?
Womit aufhören?
Überhaupt mit Social Media, mit Glauben quasi hinaustragen. Du hast gerade von Theresa Bücker erzählt, die es so ein bisschen gepusht hat oder euch damals zu sagen, geht damit raus. Gibt es für dich irgendwo was Einschneidendes, wo du sagst, so, also jetzt höre ich auf damit bei TikTok, Instagram, Facebook quasi den Kontakt zu suchen oder Glaubensimpulse zu setzen? Stichwort beispielsweise Hate Speech, wenn die Leute dir plötzlich doof kommen.
Ja, genau, das kam auch mit diesen vielen Aufrufen. Also wenn einem der Glaube abgesprochen wird, wenn es sexistisch wird, wenn man so gesagt verflucht wird und es so Androhungen gibt. Also das war auch mit das Schlimmste, muss ich sagen, was ich da erlebt habe. Und ich dachte, wow, okay, das gibt's jetzt wirklich. Also Hate Speech.
Glaubt man gar nicht.
Ja, genau, weil als man noch so kleiner war, bin jetzt nicht groß, aber als man kleiner war, war man da nicht so im Fokus. Aber wenn man dann manchmal in der Woche so 3-4 Nachrichten kriegt, ich versuche mich da auf ein schriftliches Gespräch so gesagt einzulassen. Aber wenn ich merke, da will einfach jemand nur Frust ablassen, dann kündige ich an, den oder diejenige, ist meistens männlicher Art, zu blockieren. Und ich kenne auch viele, es betrifft wirklich oft Frauen, die dann sagen, okay, ich muss blockieren oder melden oder muss sogar zur Anzeige führen. Aber ich würde mir aufgrund dieser Drohung nie verbieten lassen wollen, in diesem Raum, der mir auch so viel gibt, mich da vertreiben zu lassen.
Machst du nichts? Hast du auch schon mal Erfahrungen gemacht? Ihr macht ja zum Beispiel in der Gemeinde YouTube.
Ja, aber nur im ganz geringen Umfang. Und das ist wieder dieses Thema, ja, ich glaube, du bist dem als Frau viel mehr ausgesetzt als ich als Typ. So, das ist einfach, leider ist es ja nach wie vor so, ne? Auch, dass die Leute unter die Gürtellinie gehen. Das ist mir online noch nicht passiert bisher. Also das waren so Kleinigkeiten. Also wir übertragen wir haben jeden Gottesdienst live bei YouTube und die bleiben auch drin in der Regel. bei YouTube und dann und die Predigten nochmal als Einzelvideos so. Und ich habe mal in der Predigt am Rande die AfD kritisiert, ja. So, das war keine Predigt über die AfD, das ging um ein ganz anderes Thema. Es war nur am Rand so und es war nicht mal irgendwie so parteipolitisch oder sowas so, sondern es ging einfach nur, ich weiß gar nicht mehr was, es war aber eine konkrete Sache, irgendeine Demo. So, da habe ich Bezug drauf genommen und habe das verurteilt, dieses Verhalten, was da einige Leute an den Tag gelegt hatten. Da schrieb jemand einen Kommentar unter diese Predigt, ob Frau oder Mann, weiß ich nicht, aber outete sich als jemand, der hier Christen in der AfD und sowas und da irgendwie aktiv ist und so und sagte und wünschte mir allen Ernstes, bezeichnete sich selbst als Christ und wünschte mir die Hölle und wünschte mir, dass ich in der Hölle lande, wo ich dann so dachte, alter Schwede, also wie krank das ist, so einen Kommentar zu posten, aber und wie bescheuert das ist, sich in einem einzelnen Kommentar sich als Christ zu bezeichnen und gleichzeitig anderen die Hölle zu wünschen, ist so, wo du denkst, was läuft in deinem Kopf nicht richtig, aber so dieses, ich war so, ich habe das Ding sofort gelöscht, ich habe dann auch nicht drauf reagiert, so, aber ich habe dann schon irgendwie so ein bisschen gedacht, also wenn jemand meine Predigt kritisiert oder sowas oder auch mal mich doof findet oder sowas, da kann ich irgendwie mit leben so. Aber ich dachte so, jetzt weniger auf mich bezogen als generell so, wie kann man ernsthaft jemandem, weil er einer anderen Meinung ist, die Hölle wünschen so. Also so ein Gedanke beschäftigt mich dann schon so, ne? Also das ist so. Das hat mich jetzt auch nicht unruhig schlafen lassen oder so, aber es war so ein Gedanke, der irgendwie geblieben ist und wo ich merke, okay, und das war das Härteste schon, was mir begegnet ist da bei YouTube. Ja, nun ist, ich glaube, das Schlimmste ist Facebook und dann kommen noch viele andere Sachen. Boah, bei YouTube.
Ich glaube, Twitter ist ganz vorne.
Ja, das kann auch sein.
Ganz vorne, weil und, über die Hashtagisierung dann auch ja. Leute genau das finden, so wo ihr Feindbild finden, was sie suchen.
Und bei YouTube musst du schon, glaube ich, auch in eine Kerbe reinhauen und dann kriegst du auch viel Hate-Kommentare so, aber nicht für irgendeine Predigt. Also gucken sich jetzt nicht so haufenweise Leute an, so. Also eher Leute, die grundsätzlich schon daran interessiert sind und uns mit unserer Gemeinde sympathisieren und was weiß ich. Mhm. Ja. Und dann kommt das so schon selten lange vor. Suchen, ja. Aber wenn du, je nachdem, welchen Hashtag du unter so ein Predigt-Video setzt, lockst du dann halt auch Leute an, die dann vielleicht auch mal sowas machen. Es ist aber, ich dachte dann halt einfach nur so, jetzt stelle ich mir mal kurz vor, ich wäre schwul, schwarz oder eine Frau oder weiß ich nicht was, ja, und wie sich das dann potenziert und wenn mich ein Kommentar schon so gedanklich irgendwie beschäftigt, was mache ich eigentlich, wenn da 50 kommen oder sowas, ja, und das finde ich ist eine riesen Gefahr und irgendwie ich finde das so unangenehm, dass also ich finde es angenehm, dass es mir nicht passiert, so, aber ich finde es sehr unangenehm, dass es Leuten passiert, die einfach nur was Gutes wollen, die, wie du jetzt, Sarah, ein Gesprächsangebot machen und die Spaß dran haben, diesen Raum zu nutzen, so. Und wenn dann sowas kommt, also es ist so, es ist irgendwie erschütternd, so. Ich habe da auch keine Lösung für natürlich, ne, aber irgendwie, ich kann verstehen, dass wenn Leute irgendwann in den Sack hauen, so.
Und das hoffe ich, und hoffen wir beide, glaube ich, Markus, dass dir das, Sarah, nie, nie, nie passiert, weil ich will weiter deinen Content bei TikTok sehen. Ich will ihn weiterhin auch bei Instagram sehen. Markus als dein neuer Follower mit all seinen 25 Accounts bei Instagram übrigens ebenso. Und die Hertha, die hört die ganze Zeit schon total gespannt zu. Und ich glaube, ein 50-Minuten-Bier hatten wir auch noch nie hier in dieser Kneipe. Es sieht auch schon etwas tot aus, Hertha. Könntest du da noch mal ein bisschen Schaum drauf machen? Dann würden wir mit meinem Prösterchen hier mal langsam machen, oder?
Bisschen Mineralwasser rein, damit es wieder ein bisschen schäumt.
Genau. Sarah, vielen, vielen Dank. Wir trinken jetzt hier noch ein Wasser, beziehungsweise ein, was war das? Weizenbier, Cola?
Cola-Weizen.
Cola-Weizen.
Das ein virtuelles Cola-Weizen geht auch
trotzdem. Das probieren wir mal. Ihr müsstet Herthas Gesicht sehen. Rumpf die Nase, die Hertha.
Habe ich ja am Niederrhein auch noch nicht erlebt, sowas.
Ist so. Ihr beiden, ich sag mal Prost und vor allen Dingen, ja, wir haben jetzt bald Weihnachten, ne? Frohe. Ja, was sagt man denn? Also ganz, ganz, ganz ordentlich. Wie wünscht man denn ein vernünftiges Weihnachten? Ich bin ja Politiker. Ich sag schon immer fröhliche Weihnachten, aber ist ja zu früh. Da darfst du ja eigentlich erst am 24. abends, ne?
Ach ja. Frohe und gesegnete Weihnachten. Eine gesegnete Adventszeit, kann man auch sagen. Dann ist man vorher immer auf der sicheren Seite.
Sarah, was wünschen wir?
Ja, gesegnetes Weihnachtsfest, ja. im Kreise der Lieben.
Das wünschen wir euch da draußen.
Genau, das wünschen wir. Und wir sagen ganz dick und fett Danke an Sarah, die sich Zeit genommen hat, mit uns an der Theke zu stehen. Wie schön.
Ja, schön, euch kennengelernt zu haben oder weiter kennenlernen zu dürfen, hoffentlich.
Yes, bleiben dran.
7 Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Bastek.